Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, gute, herzlich willkommen zurück bei Doppelacht. Wir sind wieder da, die Bundesliga ist wieder da, es beginnt die schönste Zeit des Jahres. Bei mir, the one and only, LS. Lasse, wie geht's dir persönlich? Wie geht's dir damit, dass die Bundesliga zurück ist und wie hast du den ersten Spieltag erlebt?
Also mir geht's schon mal gut. Ich freue mich, es ist Wahnsinn. Ich freue mich sehr, 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 sehr auf diese Saison. Die Vorfreude, kann ich so sagen, eigentlich noch fast noch nie so groß, weil wir auch jetzt ja mit unserem Podcast von Anfang an eine Bundesliga-Saison begleiten.
Stimmt, da habe ich noch nicht so gedacht, aber das ist wirklich ein Grund. Und ansonsten gibt es einfach so viele spannende Konstellationen, interessante neue Spieler, vielleicht ein bisschen Veränderungen, wie sich die Tabelle darstellt. Also es kann eine super Bundesliga-Saison werden.
Und der erste Spieltag, wie viele Tore sind gefallen?
Also ich habe Konferenz geguckt, da waren es 23.
Ja, dann hast du noch Bayern, dann kommen da 4 dazu.
Sind 27.
Und heute sind auch nochmal 6 dazugekommen.
Dann bist du bei 33. Das finde ich
geil. Fußball, du geiles Stück Fleisch. Oder Bundesliga, du geiles Stück Fleisch.
Ganz genau. Und dann haben wir noch internationalen Fußball. Also es ist, wie gesagt, es ist einfach die beste Zeit des Jahres. Und am Anfang kribbelt es immer noch, finde ich, wenn es wieder losgeht.
Immer noch? Es kribbelt die ganze Zeit. Die ganze Saison, hoffentlich. Wenn Dortmund da Meister wird.
Das ist eben die große Frage. Dann lass uns direkt reingehen.
Aber vorher.
Oha.
Jetzt eine Überraschung. Nicht abgesprochen. Möchte ich noch über 2 Sachen sprechen.
Sehr gerne, schieß los.
Einmal Gratulation an die Selección. So nennt man so die spanische Frauenmannschaft?
Ich glaube nicht. Die haben einen eigenen Namen.
Weiß ich nicht, aber Glückwunsch.
Sind Weltmeister. Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet.
Ich habe mit gar nichts gerechnet. Ich habe da keine Ahnung von.
Hey, England war schon der haushohe Favorit, muss man sagen. Obwohl natürlich die beiden besten Spielerinnen bei England nicht dabei waren mit Beth Mead und Leah Williamson.
Okay, meinetwegen, aber England bleibt auch immer England. Ob Frauen oder Männer, also.
Amtierende Europameisterinnen.
Oh. Denn da auch nochmal alles Gute nachträglich.
Letztes Jahr im Finale gegen Deutschland. 2-1 in Wembley gewonnen.
Ja.
Schön. Und das Zweite.
Ja, das Zweite. HSV auf die 1.
Hör auf, hör auf. Ich wusste, dass du damit ankommst. Ich wusste es.
Aber heute, bei der Heimat, beim Geburtstag meiner Schwägerin, mein Bruder hat mich gefragt, worüber sprecht ihr heute? Ja, natürlich Bundesliga-Start, bla bla bla. Und natürlich über den HSV.
Müssen wir das?
Naja, also, ist schon bemerkenswert, bis sie, was ist bemerkenswert? Erwartungsgemäß irgendwo?
Ja, also sie sind der Top-Favorit. Es ist ja auch alles okay und ich bin wirklich gut im Fußball. Aber, mein großes Aber, wenn ich mir diese Social-Media-Bubble vom HSV angucke, dann habe ich wieder diese übermotivierten HSV-Fans, die, keine Ahnung, die Edits machen, die Choreos teilen, die Spiel-Highlights teilen und die so tun, als wäre der HSV auf einem Bayern München 2012, 2013 Redemption-Arc. Und dann denke ich mir so, nein, ist zu viel. Alter, wir haben 3 Spieltage, die haben 7 Punkte und ich bin seit 6 Jahren in dieser scheiß Liga.
In der zweiten Liga?
Ja.
Das ist der FC Bayern München.
Nein.
Nein.
Das ist eine gute Momentaufnahme und lass uns erstmal durch den Winter gehen, durch den Januar, durch den Februar und wenn der HSV dann noch gut aussieht, können wir darüber reden. Aber gerade sind die wieder kurz vor der Europa League, so wie die Fans tun.
Sind doch noch im DFB-Pokal, ist doch alles möglich.
Ja, genau.
Und alle denken nur, was redet der? Hat der gesoffen?
Ja, also ich appelliere da wirklich an die HSV-Bubble und bitte Peer ist ein relativ reflektierter HSV-Fan, bitte fang die ein, weil es ist zu viel. Es ist gerade schon wieder zu viel.
Ja, schauen wir mal, was wird.
Wolltest du noch inhaltlich was zum HSV sagen?
Nee, das war's nur.
Ich habe mich emotional heute beim Frühstück schon auf die Frage vorbereitet.
Ja, gut. Wollen wir reingehen?
Ja, auf zu Harry Kanes Redemption Arc. Bundesliga aufzeigt. Bremen gegen Bayern.
Habe ich nicht geguckt. Also, ist witzig. Ich freue mich zwar auf die erste Bundesliga, auf den ersten Spieltag, dass es losgeht, dass wir am Start sind. Aber ich habe live keine einzige Minute geguckt.
Das ist ein guter Start.
Ja, ich will genau sagen, gute Vorbereitung. Und Highlights? Auch nicht.
Gut, das liegt ja in der DFL. Da können wir ja nicht.
DFL? Für. Was ist da los?
Ja, schlecht ausgehandelte Zweitverwertungsverträge, glaube ich, ist das dann, ne?
Ja. Aber zurück zu Bremen-Bayern.
Ja, aber ich hab alles gesehen. Also ich habe dieses Wochenende wirklich komplett mit Fußball verbracht und mit FIFA. Also wer im August, Mitte August so bekloppt ist und noch spielt, ich habe die Coverstar-Icons von Zidane und Ronaldinho gegrindet. Wer noch spielt, weiß, was das bedeutet. Ich habe die letzten Wochen so 12 Stunden an der Konsole gesessen, nur SBCs gemacht. Aber weg von meinem Nerdtum hin zum Fußballspiel.
Ja, ich wollte gerade sagen, Knut kann es nachvollziehen, aber ich bin da raus.
Ja, Grüße an Burak, der hat mit mir gegrindet. Wir haben uns so ein leichtes Battle darum geliefert, wer die besseren Packs zieht. Ich glaube, er hat ganz knapp gewonnen. Aber Bayern München gewinnt 4-0 zum Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen. Wir sehen das Harry Kane-Debüt, wir sehen ein Tor, eine Vorlage. Und wir sehen ein Bayern München, das sich mit Harry Kane etwas verändert. Aber auch ein Bayern München, was noch nicht so sattelfest ist.
Und du hast auch noch einen Spieler vergessen, den du nicht herauskristallisierst, dass er gut gespielt hat. Und, ich bin der Meinung, seinen ersten Doppelpack für Bayern in der Bundesliga oder insgesamt in der Bundesliga.
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich dachte, du bist jetzt bei Goretzka, der überraschend gespielt hat für Konrad Leimer. Das hat mich so ein bisschen verwundert.
Okay, ja, das stimmt, den habe ich dir ja auch geschrieben, was er spielt.
Genau, und sonst, du meinst Leroy Sané, sehr gutes Sané-Spiel und das könnte wirklich das werden, was Bayern sich von Kane erhofft. Ich habe in meinen Notizen stehen, Kane hat relativ viel gearbeitet, er wirkte noch etwas unglücklich im Spiel, das liegt aber daran, dass er erst eine Woche da ist, da muss ich die Abstimmung noch finden, weil ich fand, Bayern hatte gerade im Angriffsdrittel manchmal noch ein bisschen Probleme mit der Besetzung der freien Zwischenräume zwischen den Linien.
Okay.
Was aber auch daran liegt, dass sie jetzt ein Jahr ohne einen klaren Mittelstürmer gespielt haben und wenn Sané und den Musiala noch nicht genau wissen, wie sie mit den Räumen, die Kane einfach schafft, umzugehen haben und Harry Kane es nicht gewohnt ist, wirklich einfach in diesem Bereich 16er Linie bis 25 Meter vom Tor weg viel mehr zu arbeiten, weil er einfach bei Tottenham schon eher ins Spiel eingestiegen ist, eher so wie vor dem 1-0. Schnelle Umschaltsituation, Bayern kommt raus, er kriegt den Ball, macht ihn fest, Rücken zum Tor, legt ihn in den freien Raum, Sané geht durch, macht das 1-0. Das war einfach so ein prädestiniertes Harry Kane-Heuming-Son-Play.
Ja, okay. Meinetwegen. Ich habe hier nochmal kurz recherchiert, will den Leroy Sané nicht zu kurz rumlassen. In der Bundesliga sein erster Doppelpack. Und wenn er getroffen hat bei Bayern, hat Bayern noch nie verloren.
Oh,
18 Siege und 4 Remis.
Oh, kein Statistik. Das ist ja fast wie Koman hatte auch jahrelang so eine ähnliche Statistik. Die ist irgendwann so ein bisschen gebrochen, aber die hält auch lange. Aber spannend. Und hätte ich nicht gedacht, dass es sein erster Bundesliga-Doppelpack war.
So lange hat er bei Schalke ja noch nicht gespielt.
Nee, das stimmt. Aber er spielt jetzt auch schon die dritte Saison bei Bayern.
Ja, aber nie richtig souverän, also mal überschnittlich gut, dann mal überdurchschnittlich schlecht.
Ja, sehr, sehr, sehr schwankend. Ja. Also Leroy Sané ist immer so zwischen Top 10 Offensivspieler und reicht's noch für die Bundesliga.
Aber was nimmst du noch aus dem Spiel mit von Bayern?
Einmal zwei negative Sachen. Die Mittelfeldbesetzung, Tuchel hat sie zwar gelobt.
Ja, genau.
Aber mir hat es nicht gefallen, weil es war wieder es war ein Problem, für das Kimmich und Goretzka meiner Meinung nach nicht ganz so viel können, aber oft war wirklich einfach die Mitte nicht richtig besetzt. Also dieser Korridor.
In der Restverteidigung, meinst du?
Nee, im Aufbauspiel. Also dieser Korridor zwischen IVs und dem ersten aufnehmenden Spieler war oft viel, viel zu groß. Auch wenn man gemerkt hat, dass Kimmich und Goretzka bemüht waren, auch defensiv zu denken und strukturell im Spielaufbau. Aber die waren beide oft so weit vorne, dass dann diese Lücke zu groß war. Das ist mir aufgefallen.
Wie hat das Bayern dann in dem Moment gelöst? Über die Außenspieler?
Über Masrai, das hat relativ gut geklappt. Der hat ein starkes Spiel gemacht. Aber sie haben auch viel einfach in Pressing-Situationen von Werder Bremen reingespielt. Also mit dem Rücken zum Tor, so an der Mittellinie, Goretzka kriegt den Ball, zwei Leute laufen ihn direkt an, es entsteht Druck. Das ist gegen Bremen so medium gefährlich, die haben da nicht wirklich viel draus gemacht. Gegen stärkere Gegner, wenn es irgendwie gegen Leipzig, Woche davor im Supercup, dann kriegst du halt gleich ein 3-0. Gegen City wird das auch nicht gut aussehen. Das sind so Sachen, die müssen noch ein bisschen besser werden. Und ich habe mir auch eine Statistik rausgesucht, weil ich mich mal wieder über Joshua Kimmichs Ecken aufgeregt habe.
Oh, das ist mir so eingefallen. Ich habe, ich glaube, Instagram ein Highlight oder eine Sequenz gesehen, da hat Joshua Kimmich einen Freistoß geschossen.
Ja, bodenlos, sagt man.
Also ich, Jugendsprache. Ich bitte dich. Nee, da sagt man irgendwas so wie Slay oder so, ich weiß es nicht.
Slay ist ja, glaube ich, positiv.
Echt?
Wir sind über 30.
Ja, okay. Wir sollen nichts mit Jugendwörtern hier machen. Aber nein.
Hallo TikTok.
Ich bin sprachlos. Wie kann ein Bundesligaspieler, auch wenn er, sag ich mal, mit viel Risiko diesen Freistoß schießt, so scheiße schießen? Und dann wärst du ja in der Kreisliga für ausgelacht, angemotzt, angepöbelt ohne Ende.
Ja, und zu Recht.
Und erstmal zu Recht auch in der Kreisliga. Aber das ist Bundesliga.
Und das ist also allerhöchstes Niveau Bundesliga.
Ja, stimmt auch noch. Der spielt bei Bayern.
Ja,
vermeintlich.
Genau.
Allerhöchstes Niveau.
Ja, also ich glaube, der hat in allen Qualitäten und allen Erwartungen die Qualität für Bayern, aber nicht bei Standards. Und ich habe mich wieder so über diese Ecken aufgeregt.
Hast du die Eckenstatistik von letzten Saison nachgeschaut?
Ja, habe ich.
Und? 0? 1?
Nee, 3? Ich habe es ein bisschen anders nachgeguckt, weil dann ist es noch ein bisschen härter, weil ich einen Vergleichswert dazu geholt habe. Bayern München hat in der Saison 22/23 pro Tor aus Ecken 30,7 Ecken getreten. Und jetzt rate mal, was der Bestwert ist. Wie viele Ecken pro Tor benötigt?
In der Bundesliga?
In der Bundesliga.
Boah, ich würde irgendwas zwischen 5 und 10 schätzen.
Weniger.
Weniger?
Ja.
Weniger als 5 Ecken?
Ja. Sind 4,4 Ecken von natürlich unsere effizienten Minimalisten.
Union Berlin.
Natürlich.
Ich weiß auch nicht, wie heute die Tore gefallen sind von Union Berlin. Ich habe nur gelesen, dreimal Kopf von Behrens.
Ja, genau.
Und es klingt nach Standards.
2, glaube ich. Ja. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Kommen wir gleich noch zu, weil da habe ich auch schon was Spannendes beobachtet. Auf jeden Fall, diese Standardschwäche von Bayern München ist halt wirklich. Also die kompensieren das natürlich, aber wenn die noch gute Standards treten würden, wird manchmal helfen, wenn es nicht so gut läuft. Sage ich ganz ehrlich, und wäre besser, wenn du nicht 30,7 Ecken brauchst.
Und was ist der schlechteste Wert in der Bundesliga?
30,7 Ecken.
Boah.
Von Bayern München.
Ich glaube, die brauchen einen separaten Trainer für die Standards.
Nee, die brauchen Leroy Sané, der Standards schießt und nicht Joshua Kimmich.
Auch, aber vielleicht, um das herauszufinden, brauchen sie einen separaten Trainer.
Haben sie ja. Also
nur für Standards, der rein nur Standards macht, analysiert offensiv, defensiv?
Ja, das ist der, den sie von Chelsea geholt haben. Der ist der Standardexperte. Der Co-Trainer ist der Standard-Co-Trainer. Frag mich gerade nicht, wie der heißt. Ich hab's nicht parat. Aber der, deswegen wollte Tuchel ja unbedingt haben, weil der Experte für Standardsituationen ist.
Okay, sonst würde ich natürlich noch vom TSV Heiligenstädten Dirk Stöven anbieten.
Kann ja meinem Lebenslauf schicken an, ich habe gerade überlegt, an Hassan, aber nee. Hassan hat heute seinen Vertrag aufgelöst.
Weil witzig, da, als der da gekommen ist und das Ganze offensiv verändert hat, haben sie, in der Saison fast, also 40-50% der Tore, natürlich gefährliches Halbwissen, über Standards gemacht.
Ist ja auch ein legitimes, probates und immer wichtiger werdendes Mittel im modernen Fußball.
Absolut. Also, liebe FC Bayern München, ne, ruft doch mal an den Heiligenstädten.
Hast du noch was zu Bayern gegen Bremen?
Ja. Die Schuhe von Harry Kane. Was ist da los?
Exklusiv, Deal, lebenslang, Lifetime-Contract mit Skechers.
Wieso? Was ist da los?
Ich glaube, die zahlen einfach unwahrscheinlich viel Geld. Und
ja,
ich habe dann.
Klar, aber seit wann, also wieso macht Skechers jetzt auf einmal hier Fußballschuhe?
weil die ein neues Marktsegment erschließen wollen. Und ich habe dann auch nachgeguckt, weil ich rausfinden wollte, was Harry Kane für den Deal kriegt. Das ist wohl noch nicht so bekannt, beziehungsweise ich habe es einfach nicht gefunden. Aber in der Recherche habe ich gesehen, dass Skechers der viertgrößte Schuhhersteller der Welt ist, mit einem Jahresumsatz von 7,4 Milliarden Dollar.
Ja, die machen halt Schuhe für die breite Masse, ne?
Genau.
Und hast du schon geguckt, ob denn...
Kannst du kaufen, den blauen? 225 Euro. Ich habe direkt reingeguckt.
225 Euro?
Wie die normalen Premium-Produkte von Nike und Adidas und Puma.
Ja. Also, er hat den ja vor so eine Blackout-Version getragen. Ne?
Er hat auch eine All-White-Version getragen und die fand ich schon ziemlich geil.
Ja, ohne dieses komische S.
Ja, genau, das stört mich auch.
Ja. Aber wo wir jetzt hier schon mal mit Markennennung sind, ne? Auch Skechers? Leute, es leidet in unsere DMs. Wir machen auch gerne Platzierung. Kein Ding.
Sehr gerne. Werbedreh mit Harry Kane? Wir sind dabei.
Genau. So, kommen wir zum nächsten Spiel.
Ist bei mir auf der Liste Wolfsburg gegen Heidenheim.
Ich bin absolut flexibel.
Dann lass uns gerne über Wolfsburg gegen Heidenheim sprechen.
Was gibt's da zu sprechen?
Nicht ganz so viel.
Ja.
Ich habe es in der Konferenz gesehen, deswegen habe immer nur so Ausschnitte, wie es so ist. Maier, der Neuzugang, ich glaube, Maier wird da ausgesprochen. 30 Millionen Neuzugang aus Frankreich, hat sein Debüt gegeben, direkt bei Wolfsburg.
Den hätte ich ja auch ganz gerne statt dem Felix gehabt. Netscher.
Ja, und für den finde ich 30 Millionen gerechtfertigter.
Ja.
Und ist ein sehr interessanter Spieler.
Ja. Was sagst du zu, heißt er, nee, Daily nicht, Jonas Wind, ne? Ja, Jonas Wind.
Jonas Wind, stark, hat mir gut gefallen. Ich bin ja schon seit Jahren so ein heimlicher Jonas Wind-Fan. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der Doppelpack ihn beflügelt, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.
Ich habe Wind nie so wirklich auf der Pfanne gehabt, weil in unserer Kicker Interactive Liga, da hat auch jemand Wind genommen. Und ich mir so, hä, bist du dumm?
Hätte ich sein können.
Ja. So, und dann gucke ich da Samstagabend rein, meine Kicker-App. Auch Kicker dann kann eine Platzierung machen. Dann hat er zwei Tore gemacht.
Ja, und zwei Torjägertore. Vielleicht kommt es ihm entgegen, dass er jetzt so ein bisschen weiter vorne spielt, weil sonst hat er immer so als Hängenspitze gespielt.
Ja.
Jetzt ist er so der klare Stürmer. Czerny aus Twente gekommen, hat sein erstes Tor vorbereitet, direkt.
Ja.
Ansonsten Wolfsburg mit einem Business as usual Spiel.
Nicht schön, aber dafür gewonnen. Oder wie würdest du zusammenfassen?
Genau, und was auffällig war, was man auch in den Szenen gesehen hat, Heidenheim war bemüht. Heidenheim sah auch statistisch besser aus. Also, sie sind mehr gelaufen, sie haben mehr Pässe gespielt, sie haben mehr Flanken geschlagen. Aber sie haben eben daraus nichts produziert. Weil sie haben ja offensichtlich kein Tor geschossen. Und das ist das, was Heidenheim noch ein bisschen fehlt. Klar, erstes Bundesligaspiel. Aber da muss noch ein bisschen mehr abgezockt rein. Und vielleicht aus diesen Vorteilen, die durchaus möglich scheinen in der Bundesliga, wenn man sich jetzt das erste Spiel anguckt, dann auch irgendwie Kapital zu schlagen. Weil sonst wirst du jedes Spiel gegen bessere Mannschaften relativ souverän 2-3-0, 2-3-1 verlieren. Und dann spielst du halt sehr, sehr schnell, sehr, sehr tief gegen den Abstieg.
Okay, und kurze Frage, was war mit Maxi Arnold? Ist er verletzt?
Ich meine ja, angeschlagen, nicht schwer. Ich glaube, die klassischen muskulären Probleme.
Ah, okay. Okay, vor den habe ich hier nirgends gefunden. Wollen wir zum nächsten Spiel?
Willst du direkt weiter?
Ja, ich nichts zu sagen. Also, was hast du zu sagen? Ich muss nur, glaube ich, einmal... Doch, ich habe noch eine Sache. Ich habe es komplett richtig getippt.
Sehr stark.
Ja.
Sehr, sehr stark. Wie war es bei Bayern? Um da einmal ganz kurz parallel im Tipp zu
gehen. Du 3-0, ich 3-1.
Ah, Mathis Tell in der 94. hat mir einen Tipp kaputt gemacht.
Tja.
Dann lass uns zu Hoffenheim gegen Freiburg gehen. Einstiegsfrage, wie haben wir das getippt?
Lass mich mal schauen, wo sind die denn? Freiburg. Bin ich blind? Da, Hoffenheim. Also du hast gesagt 1-2, bist damit komplett richtig und ich habe 0-1 getippt.
Auch Tendenz.
Ja? Also ich muss sagen, ich habe zweimal komplett richtig und sonst immer Tendenz.
Also wir tippen und, gut und, in die Saison rein.
Und du hast einmal komplett richtig und einmal komplett falsch, sonst auch Tendenz.
Das ist für mich ja herausragend.
Ja, ja. Also ich hätte mir das heute angeguckt habe und so ausgewertet, dachte ich so, vielleicht hätten wir doch einen Schein machen sollen bei irgendeiner Sportwetten-Plattform.
Vielleicht, aber für die machen wir keine Werbung.
Weiß ich nicht.
Ist lukrativ, aber ist gegen den Werdekodex von Doppelacht, auch wenn es jedes Jahr irgendwie neue gibt.
Wenn hier, wie heißen die von der Formel 1 da, die ja irgendwo Sponsor sind? Und Steak?
Ja, Steak.
Für die nicht. Für den Rest muss ich überlegen.
Okay, gut, dass wir uns die Frage nicht stellen müssen. Dann inhaltlich zum Spiel Hoffenheim gegen Freiburg. Weghorst Debüt hat nicht stattgefunden. Erstmal,
der war verletzt.
Der hatte auch die ominösen muskulären Probleme. Ansonsten ähnlich von dem, was ich in der Konferenz gesehen habe, wie Wolfsburg gegen Heidenheim. Auffällig Atubalu mit ein, zwei Wacklern. Wäre es nicht in der einzelnen Abseits gewesen, hätte auch ein Tor verschuldet.
Ja, habe ich gelesen.
Also kein komplett souveränes Debüt. Aber jetzt auch nichts, wo man sagt, okay, also er muss aus dem Tor.
Er musste aber auch im Hexenkessel von Hoffenheim bestehen.
Ich glaube, da waren 12.000 Leute.
Ja, gut.
Also es war wirklich wieder ein Trauerspiel. Genauso wie in Wolfsburg.
Ja, 12.000 ist ja schon viel.
Das ist, glaube ich, drittel Stadionkapazität.
Ja, aber für Hoffenheim ist doch schon gut.
Solide, aber lag wahrscheinlich auch an der Nähe zum Gegner.
Vielleicht.
Ansonsten, Schorloy hat sein Debüt gegeben für Hoffenheim. Der neue Innenverteidiger von Fenerbahce. Gleich Einstand mit einem Eigentor und einer sehr komischen Szene vom zweiten Tor. Als er sich da unbedrängt hinschmeißt und auf Foul plädiert. Das sah nicht so glücklich aus. Da dachte ich mir so, oh, wenn das so weitergeht, machst du 4 Bundesligaspiele, mein Freund. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
Der war auch teuer, oder?
14? 12, ja, 12 Millionen, ich glaube mit Add-ons sogar bis 14. Und ich habe den eigentlich echt gut gesehen und habe mich ein bisschen geärgert, dass der nicht zur Union ist. Aber wenn dafür jetzt noch in der Woche Bonucci kommt, dann meinetwegen, dann kann ich damit leben. Nach dem Bundesliga-Debüt und Bonucci im Union-Trikot.
Was haben Grilic und Bülter gemacht?
Bülter ist eingewechselt worden, Grilic hat von Anfang an gespielt.
Nee, Bülter hat von Anfang an gespielt.
Boah, dann hat er wirklich unauffällig gespielt. Also der ist mir erst irgendwie in der 94. Minute das erste Mal aufgefallen, als er irgendwie ein Luftloch geschlagen hat. Weil das eins der letzten Spiele war, die noch...
Oh, aber
die noch
er war schnellster Spieler.
35, 34?
34, 1,8.
Ja, also gute Pace. Es ist keine Brian Lassme Pace.
Nee.
Aber schnell, ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viel zum Spiel, weil ich mir auch taktisch da nicht in der Tiefe was angeguckt habe, ja, weil Hoffenheim finde ich nicht interessant genug und Freiburg macht ja ehrlich gesagt keine spektakulären Dinge.
Nee, die gewinnen halt. Also es ist so ein bisschen wie Union halt, ne?
Ich unterstelle Freiburg ein bisschen mehr Spielkultur, aber die haben einfach inzwischen, die haben ja auch nicht groß Leistungsträger verloren. Ich habe mir aufgeschrieben, Freiburg zeigt, wie man abgezockt solche Spiele gewinnt.
Ja, und was ein bisschen bemerkenswert gewesen ist, es hat zusammen mit Matthias Eggestein? Ja. Merlin Röhrl gespielt auf der 6.
Ja, wieder ein großes Talent.
Anscheinend. Also ja. Aus der Zweitvertretung. Und ich hatte ja in meiner Dings Prediction als Breakout-Star der Saison Yannick Keitel.
Der wurde eingewechselt für Röhrl.
Genau.
Also hast du jetzt Sorge, dass Röhrl Keitel diesen Breakout-Spot wegnimmt?
Ja, finde ich gut, Merlin. Warte noch eine Saison.
Mach nächste, wenn Eggestein zu Hoffenheim geht für 17 Millionen oder so.
Genau.
Und Freiburg trotzdem vor Hoffenheim kommt.
Genau.
Die Saison abschließt.
So, lass uns... Also,
ich will auch weiter. Willst du weiter? Weil
ja, weiter.
Dann kommen wir zum... Also ein komplett verrücktes Spiel. Augsburg gegen Gladbach.
Völlig wild. Erst habe ich reingeguckt, dann dachte ich so, Gladbach? Was ist da los? Nicht, also haben wir beide, erwarten wir so nicht? Und dann so Augsburg, bam, 4-3.
Was ist da los wieder?
Ja, genau. Wie geht das, ne? Gladbach? Da haben wir dich doch, Gladbach, so wie wir dich eingeschätzt haben. Und dann schießen sie trotzdem noch das 4-4.
Ja, also und das war auch irgendwie gesagt, ein komplett verrücktes Spiel, weil es ging immer hin und her. Zweimal gedreht. Also man kann beiden Mannschaften auf eine gewisse Art und Weise Moral und Willen unterstellen. Den haben sie gezeigt. Gladbach hat zwischenzeitlich 3-1 geführt. Ob man sich das noch wegnehmen lassen sollte, ist eben die Frage. Da waren sie einfach nicht abgezockt genug.
Und das in der ersten Halbzeit.
Das in der ersten Halbzeit.
Also, haben sie das, also sind mit 3-3 in die Halbzeit gegangen.
Ja, weil sie vor der Pause noch einen Doppelschlag kassiert haben. Und was habe ich in dieser ersten Halbzeit schon über Augsburg geschimpft? Weil ich habe die ja eh nicht so stark gesehen. Und habe dann, was ich gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist genau das Gleiche wie letzte Saison. Sie haben irgendwie den Ball, sie versuchen Fußball über ihrem Limit zu spielen und haben einfach keine gute durchschlagende Spielentwicklung und du siehst einfach keine Verbesserung. Aber der Wille war da. Und schon stand es 3-3, weil Gladbach nervös...
4-3 und dann wieder...
Genau, weil Gladbach nervös geworden ist, weil sie besser waren, als sie gedacht haben.
Ja.
Ja. Also man muss dazu sagen, der Elfmeter zum 4-4 in der 97. Minute war berechtigt. Das war einfach dumm von Vargas. Wie er ihn da umgetreten hat. Und noch ein Funfact zum Spiel. Augsburg hat, wenn sie am ersten Spieltag zu Hause gespielt haben, in der Bundesliga noch nie gewonnen.
Ja.
6 Remis, eine Niederlage.
Was? Ja. 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 Also gut. Die verlieren auch wahrscheinlich mehr Spiele, als sie gewinnen. Aber dann ist es nicht so ein großes Wunder. Aber ja, mein Gott. 4-4 für Augsburg kannst du mitnehmen. Für Gladbach ist eigentlich auch okay. Was, glaube ich, beide stört, dass sie halt 4 Gegentore geschossen, also bekommen haben.
Ja, und du kannst es halt immer so sehen, okay, Gladbach darf kein 3-1 verspielen. Am Ende kriegen sie noch den Punkt geschenkt, mehr oder weniger. Augsburg zeigt eben gute Moral. Die werden sich ärgern, dass sie es nicht gewonnen haben. Wir haben halt am ersten Spieltag direkt Spektakel. Ich muss aber auch sagen, ich werde aus beiden Mannschaften jetzt nicht schlau. Also das ist irgendwie gegen die Tendenz, die man so ein bisschen erwartet. Und jetzt ist die Frage, was kann das für beide Mannschaften bedeuten? So im weiteren Verlauf der Saison. So ein Start.
Ja, also ich glaube, die werden beide Mannschaften oder beide Trainer zufriedener, wenn das Spiel 1-1 ausgegangen wäre.
Ich glaube, als Trainer bist du immer zufriedener, wenn du also weniger Gegentore bekommst.
Ja. Definitiv. Was können beide mitnehmen? Sie können irgendwie Tore schießen. Aber, muss auch sehen, gegen welche Mannschaften haben sie gespielt? Sie spielen nicht gegen Hoffenheim oder Leverkusen oder Leipzig oder Eintracht
Union Frankfurt, Berlin, Union Wolfsburg. Berlin.
Ja, genau, ne? Da wird es vielleicht anders aussehen. Aber ich denke, es ist gut fürs Selbstvertrauen, für die Moral, dass du weißt, ja, okay, ich habe mir schon mal 4 Tore geschossen in der Saison. Gerade für die Offensivspieler, was sagst du eigentlich zu dem tschechischen Stürmer Schwanchara?
Dazu sage ich, dass ich noch am Lernen bin, wie man seinen Namen ausspricht.
Ja, ich auch, man merkt.
Ja, das habe ich noch nicht geschafft. Gut, hat 2 Tore gemacht, ne?
Ja, ja.
Ja, übernimmt direkt Verantwortung.
2. und 4. ja.
Schießt den Elfmeter, muss man ja auch sagen. Und ist, glaube ich, 22. Neuzugang, den hätte ich eher, ich weiß nicht, ob er zum Zeitpunkt noch auf dem Feld war, Julian Weigel zugetraut oder einem Florian Neuhaus. Aber ist ein Spieler, der vorweg geht, der 2 Tore macht. Könnte ein interessanter Spieler für die Saison werden. Meine andere Frage auf der anderen Seite, Sven Michel hat eine starke Vorbereitung gespielt, hat jetzt gestartet, obwohl wir ja gelernt haben, dass Augsburg irgendwie 6 Stürmer auf ungefähr einem Niveau hat. Obwohl ich auch jetzt die Woche gelesen habe, dass die Berisha wohl noch verkaufen wollen, Gewinn bringt. Dass das wohl der Plan ist.
Wollen, jein, Berisha möchte weg. Er möchte den nächsten Schritt machen.
Okay, ja.
So, das hat Enrico Maaßen auch direkt nach dem Spiel gesagt, glaube ich. Bin ich der Meinung, genau. Und ja, Sven Michel, top Mann. Hat das auch in meine Manager-Kicker-Elf geschafft.
Deswegen frage ich dich, ist der legit? Spielt er mit 33 die Saison seines Lebens?
Also ich habe da einen Plan mit ihm. Ich darf den Plan aber nicht jetzt sagen, weil sonst welche aus der Liga eventuell diesen Plan kopieren. Und das kann ich mir nicht erlauben.
Dann machen wir das.
In drei Wochen vielleicht mehr. Oder in zwei. Nee, drei. Ja.
Dann schließen wir das Kapitel Sven Michel für den Moment. Und gehen zum Topspiel des Spieltags? Leverkusen gegen Leipzig?
Ja. Ja, schon. Ja. Schon.
Ist schon das, ne? Leipzig 3-0 den Supercup gewonnen gegen Bayern. Leverkusen sitzen wir ja eh alle im Hype-Train.
Genau,
im Bandwagon.
Kurz noch Nachtrag. Gladbach, Augsburg haben wir beide unentschieden getippt.
Experten. So. Ne, wahrscheinlich nicht 4-4.
Nee, 1-1 und 0-0. Ja, aber gut. Und da, bei Leverkusen gegen Leipzig, da lag ich wieder komplett richtig mit 3-2.
Ich habe 2-2 getippt, meine ich, ne?
Ja.
Ja. Da war ich ja. Das ist das Spiel, was ich komplett falsch habe.
Genau.
Ich habe dann doch zu wenig an Leverkusen geglaubt. Ja,
kurz aus dem Hype-Train gefallen.
Dani Olmo hat mich nervös gemacht, bin ich ehrlich.
Ja, gut.
Ja, muss ich jetzt zugeben. Obwohl Leverkusen sehr, sehr stark aussah. Und das ist auch das Spiel, mit dem ich mich ein bisschen tiefer beschäftigt habe, weil ich einfach einerseits dieses Spiel von Leverkusen so interessant finde, wie die ihre Position und Räume besetzen. Und dann habe ich eine Theorie. Ist Palacios und Xhaka das Mittelfeldduo von den Profilen her, was Bayern München sucht?
Oder vielleicht braucht?
Wahrscheinlich auch braucht. Aber ist Palacios der passendere Kimmich und Xhaka der Partner, dem Kimmich bei Bayern abgeht?
Also, sie sind sich ja vom Spielstil schon sehr ähnlich, Palacios und Xhaka. Sie sind halt beides keine Feingeister.
Aber die können trotzdem Fußball spielen.
Ja, Draufklopperer.
Aber die können trotzdem Fußball spielen.
Aber sie können gescheiten Pass spielen.
Ja, genau, und das ist es eben. Also von denen macht keiner einen sechsfachen Ronaldinho-Übersteiger. Also
genau, die spielen klaren Fußball. Ja. Geradlinien, geraden, ehrlichen Fußball. Und können halt auch mal richtig dazwischen wemsen.
Ja, genau. Also
das, was Goretzka fehlt, haben die beiden.
Ja, das find ich nämlich auch, weil die können einfach einen sauberen, guten, öffnenden Pass spielen, haben eine hohe Spielintelligenz. Wenn es sein muss, ja, dann kloppen die den aber auch um. Und dann holt sich der Xhaka eben die 14. gelbe Karte der Saison. Also ich glaube, Xhaka...
Oder die rote Karte, die zweite rote Karte.
Könnte passieren. Also
Glattrot.
Xhaka wird die Saison mindestens einmal vom Platz fliegen.
Absolut.
Deswegen habe ich das auch nicht mit in die Prediction mit reingenommen, weil das ist einfach kein Hot Take.
Nee, das ist kein Hot Take. Hot Take, wenn er nicht vom Platz fliegen würde. So.
Oh, stimmt. Stimmt. Und ich würde sagen, Granit Xhaka holt diese Saison mehr gelbe Karten als Leon Goretzka in seinen letzten 3 Saisons bei Bayern zusammen. Ohne dass ich weiß, wie viele gelbe Karten Leon Goretzka die letzten Saisons hatte. Aber.
Kommen wir zurück zum Spiel.
Ja. Temporeich war es. Es war unterhaltsam. Es war ein würdiges Spitzenspiel, weil beide mit relativ offenem Visier gespielt haben. Und was mich dann doch ein bisschen überrascht hat, dass Leverkusen über weite Strecken ein bisschen besser aussah als Leipzig.
Das hat dich überrascht?
Grundsätzlich nein. Nach dem Supercup gegen Bayern ja.
Okay. Aber was hat Bayern denn besser, besser gemacht als Bayern?
Xhaka und Palacios?
Ja, das ist nicht so einfach. Also
und sie hatten einfach offensiv eine bessere Idee, weil aber auch Leverkusen dieses Spiel mit den zwei Halbraumzehnern spielt, wo du einfach, ich sag mal, im Defensivverbund starke Mannschaften und gerade Mannschaften auf gleichem Niveau besser mitschlagen kannst, weil du eben die Varianz zwischen Tiefe und Breite hast.
Ja.
Und wenn du dann einen Florian Wirtz hast, der überragend gespielt hat und ich dem unterstelle, dass das 3-1 Absicht war, dass er den Ball so anchippen wollte.
Ja, bei Florian ist, wird es alles Absicht.
Ja, so, deswegen. Das haben sie einfach besser gemacht und dann muss man sagen, hey, kann man diese Spielidee und diese Spielanlage, die Bayer Leverkusen hat, mit dem variablen Positionsspiel, mit eben diesen zwei spielstarken 6er-8er-Hybriden, mit dieser Raumbesetzung, ist das schon Alonso-Ball? Sind wir so weit?
Ja klar, es ist Alonso-Ball. Also was soll es denn sonst sein?
Aber ich glaube das auch. Jetzt nach fast einem Jahr ist die Spielidee bei Leverkusen so weit, dass es neben Sarri-Ball und was für Balls es alles gibt und Guardiola-Fußball auch Alonso-Fußball gibt.
Das denke ich auch. Was mir ein bisschen gefehlt hat, dass der Victor Boniface
ja
kein Tor geschossen hat.
Hast du den auch in deiner Kickermannschaft?
Ja klar, Mann. 2,6 Millionen.
Boah, das ist ein Schnapper.
Ja, ja.
Der wird zünden.
Ja, ja. Hoffe ich. Aber das Blöde ist, den Gedanken hatte ich nicht alleine. Ich dachte so, ey, geil, 2,6, wo die fast, die vertrauen sie vielleicht nicht, nehme ich mir. Nee.
Ja, da kommen viele drauf, die sich ein bisschen lassen. Aber ein Tor vorbereitet.
Ja.
Immerhin. Frimpong hat mir auch wieder gut gefallen. Ich hoffe einfach so sehr, dass der bleibt. Aber so wie der von der Körpersprache her aussah, wie der mit den Fans interagiert hat, der bleibt doch ein Jahr in Leverkusen. Also wenn er jetzt noch wechselt, irgendwie 1,5 Wochen vor Transferschluss, wäre ich enttäuscht. So, also er müsste hier mein Leverkusen-Trikot zurückschicken.
Moment.
Nein, so weit ist noch nicht.
Nee.
Und wenn wird der Xabi Alonso draufstehen?
Mit der Nummer 3.
Natürlich mit der Nummer 3.
Ja. Ja.
Wie das Oldschool-Bayern-Trikot. Aber noch kurz zu Leipzig. Die haben ja auch nicht schlecht gespielt, muss man ja auch sagen. Aber nee, Leverkusen hatte besseren Antworten. Openda macht sein erstes Bundesliga-Tor, lässt aber auch das 3-3 liegen. Ist auch so ein bisschen Teil der Wahrheit. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass es bei Leverkusen so einen kleinen Bruch im Spiel gab, weil beim 3-1 ein Fan beim Jubeln vom Zaun runtergefallen ist und sich dabei wohl verletzt hat.
Echt?
Ja.
Nö, hab ich nicht mitbekommen.
Hab ich auch erst im Nachhinein mitbekommen.
Ich hab nur mitbekommen, dass beim Spiel Gladbach gegen
Augsburg
außersehen wohl eine Schusswaffe losgegangen ist von der Polizei. Ups, upsie.
Aber anscheinend denn ja nichts
passiert. Da wurde nicht nur im Stadion scharf geschossen. Kommen wir zurück zum Spiel. Was wolltest du sagen? Fan verletzt.
Genau,
Fan verletzt. Was passiert?
Das stand auf Kicker nicht, auf jeden Fall ins Krankenhaus gekommen. Aber auch eben so, dass irgendwie die Bayern-Spieler das mitbekommen haben. Und dass dadurch der Jubel etwas abebbte nach dem 3-1 und das so ein bisschen zum Bruch im Spiel gesorgt hat und Leipzig deswegen nochmal zu Chancen kam.
Ich habe jetzt noch eine Frage zum Spiel. Was sagst du zum David Raum? Weil er hat gespielt. Er hat die meisten Kilometer gelaufen von Leipzig. Er soll laut Kicker einer der Gewinner der Vorbereitung gewesen sein von Leipzig. Wie hat er performt?
Das mit dem Gewinner der Vorbereitung habe ich auch gelesen. War ich nicht wirklich überrascht, weil er hatte zwei Konkurrenten, wo Angelinho besser ist als er.
Den, ja, aber der ist ja weg.
Den Leipzig zu Unrecht wegkomplimentiert hat. Ja. Zu Cimbom. Ja. Zu Galatasaray. Der mit Hakim Ziyech eine Flügelzange des Zorns Todes. Des Todes, des Zorns und des Donners bilden. Ja, die werden 32 Spiele in der Super League gewinnen. Nur gegen Beşiktaş verlieren sie beide. Und dadurch wird Beşiktaş mit einem Punkt Vorsprung Meister. Geht nicht, aber ist egal. Und Heizenberg ist auch weg. Klar spielt denn David Raum und ich finde es beeindruckend, wie viel Kredit der in Leipzig hat.
War halt teuer.
Ja, also wirklich der Grund. Und mal gucken. Ich finde, viel Laufen als Schienenspieler ist nicht unbedingt eine Auszeichnung.
Nee, ich finde es halt irgendwie sowieso, das ist 10,9, ist ja nicht viel.
Nee, also das ist, Skiri nennt das Warmmachen.
Ja, Skiri hat 12,2 geschafft, bin ich der Meinung.
Ja, eben. Das sind nochmal gut, fast 1,5 Kilometer mehr.
Ja.
Muss man mal gucken, kann ich jetzt noch nicht sagen. Er ist mir jetzt nicht aktiv in dem Spiel groß aufgefallen. Aber wie gesagt,
Positiv wie negativ.
positiv wie negativ, ist aber auch immer so ein bisschen Konferenz geschuldet und du dich auch immer wirklich sehr auf den Moment fokussierst. Und ansonsten gehst du halt in der Recherche die Berichte durch, guckst nochmal bei FP Ref ein paar Statistiken durch. Da war jetzt nicht viel David Raum, muss ich auch zugeben.
Gut, wollen wir das Spiel abhaken?
Ja, einen Satz habe
Oder?
ich noch. Leverkusen nächste Woche Derby gegen Gladbach.
Stimmt.
Das wird interessant. Jonas Hofmann gegen den Ex-Verein. Das habe ich mir noch extra mit rausgeschrieben. Aber dann können wir meinetwegen zu Stuttgart gegen Bochum gehen.
Let's go. Jetzt wollen wir unsere Season-Preview Reihenfolge nochmal anpassen?
Nee. Nö.
Okay. Also nicht wegen Stuttgart, wegen Bochum.
Wir haben sie beide als direkten Absteiger, nur als 17. anstatt als 18. ne?
Ja, genau.
Ja, also wenn die so spielen, spielen die ganz hart um 18. Platz.
Absolut.
Das sah nicht Bundesliga-tauglich aus.
Nee. Also gut, ich kann es nicht sagen, aber das Ergebnis spricht ja für sich.
Ja, und auch die Art und Weise, weil ich hab's mir rausgeschrieben, Bochum hatte 4 Torschüsse, Stuttgart hatte 21, wenn ich es mir noch richtig gemerkt habe. Das habe ich mir
Aua.
nicht rausgeschrieben.
Aua.
Bochum hat 366 Pässe gespielt mit einer Passquote von 75%.
Oh.
Das ist overall nicht so viel. Klar hast du als Stürmer nicht zwingend 90%, aber wenn du als ganze Mannschaft 75% hast, dann ist dir nicht viel eingefallen.
Nee.
So, also die haben einfach offensiv keine Gefahr entwickelt. Daschner hat auf der Bank gesessen, habe ich nicht verstanden.
Das ist frech.
Das ist wirklich frech, besonders da der eine gute Vorbereitung gespielt hat, auch einer der Gewinner der Vorbereitung laut Kicker. Und du wirklich, also wenn du offensiv so auftrittst, brauchst du diesen offensiven Impuls. Aber lass uns über Stuttgart reden, weil das ist ehrlich gesagt ein bisschen positiver und negativer zugleich.
Ich habe natürlich noch einen Lichtblick
Ein
beim VfB.
Bochum-Lichtblick?
Na klar.
Felix Passlack hat von Anfang an gespielt.
Auch?
Ich bin überfragt.
Ist die meisten Kilometer gelaufen.
Dö-dö-dö-düm. Ich weiß nicht, ich muss mir mal merken, wo auf unserem Soundboard der Applaus ist, weil den hätte er sich jetzt nämlich verdient gehabt.
Ja, absolut. Also,
Ich
konnte
drück mal.
natürlich.
Ich hoffe, ich treffe.
Ja, das ist er.
Das ist richtig.
Ja.
Ein Applaus für Felix Passlack.
Ja. Konnte natürlich dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken, aber was sollst du machen, wenn du mit 10 Pflaumen zusammenspielst?
Ich wollte gerade sagen, liegt an den Mitspielern.
Ja, na klar. Und es ist ein Wunder, dass er sich nicht in der Halbzeit auswechseln lassen hat.
An der Stelle wäre ich einfach
Das
um.
spricht für die Moral
Und
und
Mentalität.
Mentalität und Integrität von Felix Passlack.
Der identifiziert sich mit der Region, mit dem Verein und der will den Verein auch führen.
Genau, und nach vorne bringen.
Der will nicht nur als Spieler anführen, der wird auch bald noch Geschäftsführer.
So. Und Trainer.
Alles in Personalunion. Ne? Unbedingt nochmal unsere Sonderfolge Felix Passlack, der deutsche Joao Cancelo hören.
Genau.
Einer der underratedsten Bundesligaspieler.
Gut, kommen wir zum VfB.
Da aber ehrlich gesagt vieles Positives. Man muss sagen, der VfB hat schon ohne Mavropanos gespielt, der wohl voraussichtlich nach England
Ja,
geht.
der hat heute einen Medizincheck gehabt.
Genau, bei West Ham meine ich. Endo ist auch weg. Das hat man jetzt in dem Spiel nicht so gemerkt, weil der Gegner auch eben schwach war. Ich habe mir einfach aufgeschrieben, dass Stuttgart hoffentlich jetzt nicht noch einen Spieler verliert. Das wäre mir
Guirassy
wichtig.
ist so ein bisschen heiß, halb heiß, dass der vielleicht auch noch einen Schuh macht.
Ja, genau, das wäre dann schon ärgerlich, weil dann hätte Stuttgart jetzt hinten raus noch extrem viel Qualität verloren. Weil ich finde einfach, die Mannschaft nimmt die Idee, die Sebastian Hoeneß hat, gut an. Man sieht, dass die Abläufe noch besser stimmen als letzte Saison, obwohl man da schon wirklich die Veränderung in diesem 3-4-3-System erkennen konnte. Und dafür ist, also für Stuttgart ist was möglich, glaube ich. Darf nicht noch jemand gehen. Und man muss einfach sehen, wie das gegen stärkere Gegner als Bochum aussieht. weil gegen Bochum brauchst du einen Endo nicht. In einem Duell mit Frankfurt hättest du ihn wahrscheinlich gebraucht, so im Sechser-Duell mit Skiri. Deswegen mal gucken. Vielleicht müssen wir eher bei Stuttgart die Prognose anpassen. Ich glaube, wir haben sie beide so 13, 14, 12 und 13 haben wir, glaube ich, getippt.
Du hast sie auf 13 und ich auf 12.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, wenn keiner mehr geht, eher ein Ticken weiter oben. Wenn noch zwei Leute gehen, wird es wieder eng im Klassenerhalt.
Ja.
Wundertüte Stuttgart aktuell noch.
Ja. Hast du noch was zum Spiel?
Nein. Inhaltlich habe ich alles gesagt.
Wollen wir zum nächsten Spiel?
Ja, lass uns zum Tipico-Topspiel des ersten Spieltages. Dortmund gegen Köln. Und ich habe mir jetzt eigentlich reingeschrieben, nimm mich mit, Lasse. Nimm mich mit auf eine Reise in den Signal Iduna Park. Weil ich habe das Spiel, das ist das einzige Spiel des Wochenendes, was ich nicht gesehen habe, nur Infos. Und es muss eine schwere Kost gewesen sein.
Boah, es muss richtig schwere Kost gewesen sein. Ich habe mir ja hier aufgeschrieben, dass gut, einzige Dortmund-Highlight aussah, dass dem Tor war, dass Youssoufa Moukoko die Mütze von Steffen Baumgart gekriegt hat. Also, sehr, sehr zähes Spiel, spiegelt auch wieder, dass ein Innenverteidiger, Mats Hummels, die meisten Torschüsse gehabt hat.
Eieieiei.
Das sagt eigentlich schon alles.
Das sagt ganz viel. Erstmal ist es natürlich, dass der spielt, kann man ja noch sagen, das ist okay. Aber dass er dennoch die meisten Torschüsse hat, das ist schon hinterfragenswert. Ich habe mir aus den Statistiken des Spiels abgeleitet, dass die Doppel-Sechs oder, ne, also es ist ja eine Hybrid-Sechs aus Can und Sabitzer in einem 4-2-3-1 respektive 4-4-3-3, die muss man ein bisschen gehakt haben. Da haben noch, also Can hat gearbeitet, Sabitzer mit überschaubaren Impulsen.
Ja, also ich warte händeringend auf die Highlights, um mir das mal anschauen zu können. Ich glaube, nee. Also, die waren einfach scheiße im letzten Drittel. Wir haben vorne einfach keine Lösung gefunden. Was auch deren Problem gewesen ist letzte Saison.
Ja, das stimmt. Vor Sebastian Haller umso mehr. Mit Sebastian Haller ging es ja eigentlich. Da dachte man jetzt, der ist der Problemlöser dafür. War er in der Rückrunde ja auch.
Teilweise. Bei einigen Mannschaften hatten sie trotzdem sehr, sehr, sehr große Probleme. Trotz Haller.
Ja, es ist ein bisschen das Los einer Spitzenmannschaft. Bayern hat ja auch also Bayern kann ja diesem Problem auch erliegen.
Ja.
So, weil ne, Köln ist natürlich auch, das ist nicht immer schön, aber wir haben ja auch Steffen Baumgart mit allem gebührenden Respekt so ein bisschen das Image des Pöhler- und Kreisliga-Trainers verpasst in unserer Vorschau. Erinnere ich mich dran?
Ich, ja.
Ich habe mich jetzt mit in das Boot gesetzt. Aber der hat schon Ahnung, der weiß, was er da tut und der ist clever. Und dann verteidigen die halt mit Mann und Maus und Mann nicht schön, die Kölner.
Ja, da stellt sich halt hinten rein. Das ist halt, beim Fußball immer einfacher, defensiv zu spielen, als statt offensiv zu handeln.
Ja, also reagieren anstatt agieren. Besonders genau. Wenn du gegen einen deutlich stärkeren Gegner spielst.
Ja, genau, also deutlich spielstärkeren Gegner spielst. Ja, von daher, gut. Hey, ganz ehrlich, 1-0, drauf geschissen. Also du gewinnst. Das ist irgendwo im Endeffekt das, was zählt.
Ja.
Dass es nicht schön gewesen ist, war es so. Aber das ist ja am Anfang der Saison, kannst du noch nicht da sein, wo du ungefähr nach 4-5 Spielen bist. So, dann kommt die Routine rein, dann bist du im Spielrhythmus. Dann sieht es vielleicht auch ein bisschen anders aus. Und von daher, mitnehmen, fertig, das war's.
Ja, und Dortmund ist ja letzte Saison auch, also spielerisch nicht super überzeugend gestartet.
Nicht immer.
Gestartet?
Genau. Ja.
Und da haben sie aber, ich meine, die ersten 3 oder 4 Spiele sogar gewonnen. Und da hieß es dann, okay, Terzic verpasst Dortmund so ein bisschen dem, was ihnen gefehlt hat, dass sie auch mal Arbeitssiege holen und dass sie eben schwierige Spiele gewinnen.
Ja.
Und so ist der Start jetzt ja auch wieder. Und ja, dann kannst du am Ende sagen, okay, individuelle Klasse setzt sich am Ende durch und Donny Malen macht dann den Lucky Punch.
Ja, so. Was Julian Brandt auch nach dem Spiel gesagt hat, sie haben durch das Spiel oder durch die verpasste Meisterschaft letztes Jahr ein bisschen dazu gelernt, dass sie dann nicht ab der 50, 60. Minute, wenn es 0-0 oder unentschieden steht, den Ball einfach halbblind nach vorne pölen, sondern weiter ruhig spielen, an ihrem Konzept laufen und die Ruhe bewahren.
Ja, ist ja auch das Wichtigste, ist aber eben nur sehr schwer umzusetzen, dass du dann eben bei deinem Plan bräunst. Ja, und vielleicht ist das eine Entwicklung, die Mannschaft diese Saison nimmt.
Genau. Und eine Sache, also zwei Sachen noch. Also erstmal hat Felix Netscher nicht von Anfang an gespielt, wie von mir eigentlich vorausgesagt predicted war.
Stimmt.
So, aber Brandt wieder auf dem Flügel.
Brandt wieder auf dem Flügel. Ist wahrscheinlich seine Position. Ist aber auch dann wieder, also Brandt spielt ja sehr inversiv, wie man sagt.
Ja.
Und dadurch hat er einfach mehr Räume. Also er ist ja nicht der allerschnellste, aber es kommt ihm entgegen, dass er Räume besetzen kann, die sich aus diesem asymmetrischen Spiel.
Genau.
Jetzt sind wir
völlig in der Geometrie abgedriftet.
Ja.
Und das Gute ist ja auch, der hat einen dahinter mit Benze Baini, der auch gerne offensiv spielt und dann den Raum auf dem Flügel besetzen kann.
Genau.
Ja. Und noch zwei Facts, ja, Wahnsinn. Borussia Dortmund hat in den letzten 9 Spielzeiten immer am ersten Spieltag gewonnen. Davon 8-mal zu Hause.
Dann ist die Frage, warum ist der Rauball, war ja lange DFL-Präsident, jetzt ist Aki Watzke Vizepräsident.
Warum spielt hat Dortmund
immer zu Hause gespielt?
Nicht 8-mal, ne? 8-mal.
Und 9. Ja.
Ja, nicht immer. Ne? Einmal nicht.
Ja.
Los Glück.
Mhm.
So. Und Donny Malen erzielte in diesem Kalenderjahr sein 10. Bundesligator.
Guter Mann.
Und nur ein Spieler hat häufiger getroffen.
Jetzt fragst du mich,
aber
wer?
Aber auch nur, weil er heute getroffen hat. Randall Kolo Muani.
Ja, das ist ich gewusst.
Ja.
Ja. Wird der starke Spieler in der Rückrunde und er hat, glaube ich, nur 7 oder 9 Tore gemacht.
Genau. Kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen.
Damit bin ich bei heute. Können wir sagen, wir nehmen am Sonntag auf bei Union Berlin gegen Mainz.
Genau.
Und wir sehen ein Union Berlin, was typisch Union ist, doch ganz anders und noch ohne Robin Gosens. Der saß nämlich heute auf der Bank und wurde eingewechselt.
Genau, aber dafür mit
Kevin Behrens.
Ja, auch. Hier, Paxton Aaronson.
Brandon, der ältere Bruder. Ja, Paxton spielt bei Frankfurt.
Sorry. Aaronson und Kral. Kral hat auch gespielt.
Kral hat auch gespielt. Ja, die haben mit 3 Neuzugängen, meine ich, gespielt. Und
David Dadrofofan hat auch gespielt.
Genau, das war der dritte. Der hat die Doppelspitze mit Kevin Behrens gebildet. Und Brent Aaronson gleich nach 52 Sekunden mit im Fokus. Weil da hat Union genau das gemacht, was ich von Brandon Aaronson erwarte. Weil sie haben den Ball gewonnen, sie haben vertikal schnell umgeschaltet. Und Brandon Aaronson mit einem wunderschönen öffnenden Pass auf Roussillon, der bringt den Ball rein, Behrens ein Tor. Das wird brandgefährlich. Also vielleicht müssen wir Union fast höher tippen.
Vielleicht ja, ich hab sie ja auf
6, glaube ich, ne?
5.
Ja, stimmt. Ja, ich habe sie auf 6. Also, das sah schon gut aus und das ist genau das spielerische Element, was ich mir so ein bisschen erhofft habe. Und dadurch waren die einfach offensiver unterwegs und hatten auch einfach mehr Möglichkeiten, ohne dass ihnen die, ich sag mal, defensive Kompaktheit und Unorthodoxheit im Spiel komplett abhanden kommt. Und dann macht der Behrens natürlich 3 Tore.
Ja, na klar. Was denn auch sonst? Also, ist ja komplett vorhersehbar.
Ich wusste nicht mal, dass er da noch spielt.
Ja, ich hätte auch eher erwartet oder gedacht, dass Kevin Volland spielt.
Hätte man denken können. Und dann haben sie ja noch Jordan Siebertschau und Sheldon Geraldo. Nicht Sheldon. Geraldo Becker.
Würdest du Sheldon Cooper sagen?
Nee, ich würde Sheldon Becker sagen.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, ah, Claudia Neumann, Moment.
Ja. Ja, das ist Wahnsinn. was aber auch noch bemerkenswert ist, dass Renault 12 Meter gehalten hat.
Ja, und dass Ajorg der erste Bundesligaspieler ist, der 2 Elfmeter in einem Spiel verschießt.
Oh, das wusste ich auch nicht.
Nee, wusste ich auch nicht. Dann habe ich in der Recherche mir rausgesucht. Ich hätte auch gedacht, dass es schon mal gegeben hat.
Der Arme. Aber ja, auch geil, dass er nach dem ersten verschossenen Elfmeter die Eier zeigt und sagt, ey.
Ich mach's nochmal.
Gut, ich mach's nochmal, ist ja gut. Ich traue mich nochmal.
Anschlussfrage, schießt er diese Saison noch einen Elfmeter für Mainz?
Vielleicht mal im Training.
zum dritten Keeper warm machen?
Ja. Ich
könnte mir auch vorstellen, dass das mit Ajorgs und Elfmetern war. Ansonsten habe ich das Spiel ja gesehen und ich war ein bisschen schockiert von Mainz.
Weil du mehr erwartet hast von Mainz? Oder weil
ja,
so,
weil ich einfach mehr erwartet habe.
Was hast du mehr erwartet? Defensiv besser, offensiv besser?
Beides.
Beides, okay.
Dass Union dich aushebeln kann mit schnellem Umschaltspiel, fair enough. Aber die waren die ersten 20 Minuten also überhaupt nicht auf dem Platz. Also die haben gespielt wie, na, die Bundesliga-Saison hat ja noch nicht angefangen.
Wie VfL Bochum?
Ja, ähnlich.
Ähnlich, ja.
Und das hätte ich Mainz irgendwie nicht zugetraut. Deswegen lagen die zu Recht irgendwie nach 18 Minuten 2-0 hinten. Und die waren einfach gar nicht im Spiel. In der ersten Halbzeit ist ihnen offensiv nichts eingefallen. Da haben sie einfach so gesagt, so, ja, also wir spielen hier so ein bisschen mit. Aber müssen wir ein Tor machen? Weiß ich jetzt noch nicht.
Okay.
Das fand ich dann so ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also eigentlich haben sie dann vom Spiel so ein bisschen Spielglück geschenkt bekommen. Sie haben ja dann den Anschluss gemacht, zwei Elfmeter zugesprochen bekommen, die sie beide nicht gemacht haben. Ja, dann kriegst du halt am Ende noch das 4-1, was aber für mich auch relativ gut den Spielverlauf widerspiegelt. 4-1, kann ich mit leben und ist natürlich direkt wieder Ausrufezeichen Union Berlin. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass Gosens da auf dem Flügel mitwirbelt, kann das interessant werden, besonders da ich fast noch nicht sehe, dass der in Roussillon so einfach verdrängt, weil der hat auch gut gespielt. Kevin Vollert da vorne mit drin.
Aber da glaube ich schon, dass aufgrund des Preises...
Ja, klar wird der erstmal spielen, aber Roussillon sah halt auch gut aus. Und Union hat einfach einen richtig guten Kader und die haben wirklich, also die haben mindestens einen Europa-League-Kader. Die sind in der Breite so gut aufgestellt, da war ich wirklich überrascht, wenn man das jetzt nochmal so in Action sieht.
Ja. Ja, du, ich bin auch ein heimlicher Fan von Union. Ich kann es ja nicht verbergen. Ja, ich bin gespannt, was sie noch in der Saison reißen und dann auch vor allem den international.
Definitiv. Da kommen wir in 4 Wochen zu, wenn wir unsere Champions League Prediction machen, wenn die Gruppen ausgelost sind. Aber ich
gucke mir. Ich sehe die schon im Bernabéu gewinnen. 1-0.
Ganz, ganz schmutzig. Ganz schmutzig.
Schön dich.
Kevin Behrens, 7. Minute und dann 95 Minuten Abwehrschlacht.
Ja. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Ob Kevin Behrens dann auch spielen, das weiß ich nicht, aber.
Warum nicht? Das wird der Doppel-Kevin-Sturm. Kevin Volland, Kevin Behrens. Ich ahne das schon. Das ist so ein typischer Union-Move. Die Kevins, ja.
Die Kevins allein in Madrid.
Ja, und dann sind die irgendwann bei Finch Asoziale Video oder so. Unions-Kevins.
Ja.
Denn im Bernabeu ist Kevin Volland der offensivste Union-Spieler am 16er Eck.
Oh mein Gott. Wollen wir zum nächsten Spiel? Hessen-Derby.
Oder ich auch
ist Hessen-Derby? Ist Darmstadt
Derby.
Noch ein Ja, ich weiß, dass sie sich nicht mögen und so, aber ich weiß nicht, ob Darmstadt in Hessen liegt.
Lange aus der Schule raus, Geografie und so.
Okay.
Es ist auf jeden Fall ein Derby und...
Ja, Großstadt in Hessen, ja. Hessen-Derby. Ja. So.
Ja, es ist ein Derby, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und Frankfurt hat gewonnen. Ich habe aber erstmal noch zu Frankfurt mir aufgeschrieben, dass Elivaj, der umworbene Stürmer, den wir letzte Saison ja auch schon mal im Podcast hatten, als er den Viererpack gegen Lyon gemacht hat, wird nicht nach Frankfurt wechseln und das finde ich sehr, sehr schade.
Wohin geht er?
Nach Lens als Openda-Ersatz.
Also von ihm kein schlechter Move?
Nee, auch sehr interessanter Move.
Ja, Lens wahrscheinlich jetzt nicht so kacke in der Saison, nicht so wie letzte Saison. Aber
du hast letztens Zweiter geworden.
Ja, meine ich. Ja. Werden wahrscheinlich eine gute Saison spielen, kann sich da in Ruhe entwickeln. Eine Saison, zwei Saisons.
Bleibt auch in der Heimat, muss man auch dazu
sagen.
Ja,
genau, Heimat. Aber ich glaube, er wäre der perfekte Ersatz gewesen für Kolomani.
Das glaube ich auch. Und ich hätte ihn einfach unwahrscheinlich gerne in der Bundesliga gesehen. Das wäre genau wieder so ein Spieler gewesen, der spielt 2 Jahre Bundesliga und wechselt dann für 60 Millionen zu irgendeinem Top-Club.
80 meinst du?
Oder 100.
Oder 100.
Ja, irgendwie sowas. Und deswegen, den hätte ich einfach gerne in der Bundesliga gesehen, weil ich das einen interessanten Spieler finde. Deswegen ärgert es mich so ein bisschen.
Ja.
Ansonsten muss man sagen, wir waren eben schon bei Kolomoani, hat gespielt. Trotz Angebot aus Paris, was Krösche ja bestätigt hat, hat Kolomoani gespielt, weil Frankfurt hat keine Intention, ihn für das Gebotene gehen zu lassen.
Ist die Frage, was geboten wurde?
Das ist nicht offiziell durchgesickert. Ich habe aber heute ehrlich gesagt, weil ich ja FIFA gegrindet habe, kein Fabrizio gelesen.
Ja, ich habe es auch noch nicht gelesen, aber ich glaube, waren keine 100 Millionen wurden geboten.
Dann wird das ja nichts.
Nee.
Und auch, wenn der genauso viel kostet wie Harry Kane, das wäre einfach so absurd.
Es wäre absurd. Aber ich glaube, da ist Frankfurt auch dann hart und sagt, wir sollen die 100 Millionen oder er bleibt bei uns.
Würde ich auch machen, der hat ja noch 4 Jahre Vertrag.
Ja.
Und er spielt ja auch und er liefert ja anscheinend auch ab. Ich hätte es ja sowieso gemacht. Also ich werde auch hart genommen, ich wäre sogar bereit, Kolomoanis Gehalt wahrscheinlich zu verdoppeln, weil er soll relativ wenig verdienen und gerade jetzt wenig für die Leistungsfähigkeit, die er an den Tag gelegt hat.
Ist die Frage, ob man das macht. Macht man vielleicht, wenn jetzt Paris sagt, nee, das ist nicht uns jetzt keine 100 Millionen wert und der Transferfenster, das Transferfenster ist abgeschlossen, dann sagt man sich vielleicht, ey, komm, Kolo, mach ein Jahr länger und du kriegst doppeltes Gehalt.
Ja, genau. So hätte ich es gemacht. Dann hätte ich.
Haust du da vielleicht eine Ausstiegsklausel Ende des Jahres rein mit 120 Millionen?
Genau, und dass du irgendwie sagst, vielleicht irgendwie ne, leistungsbezogene Boni. Dann spielt er noch ein Jahr. Ja, dann ist er zumindest glücklich, weil er besser entlohnt wird und hat dann eine Perspektive, nächste Saison wechseln zu können.
Ja, eben.
So würde ich es machen. Aber zum Spiel.
Wir wollen mal über das Spiel sprechen.
Was haben wir zum Spiel?
Ja, ich habe es mir zum Bericht so ein bisschen eben überflogen, überlesen. Scheint kein Augenschmaus gewesen zu sein.
Nein, war es nicht. Kann ich bestätigen, ich habe es gesehen.
Frankfurt mit Ballbesitz, nur 4 Torschüsse, Passquote.
87%. Waren es in der 85. Minute. Vielleicht hat sich noch ein bisschen verschoben, weil ich habe mir auch die Stats rausgeschrieben, weil mir das eben extrem aufgefallen ist. Weil ich so ein bisschen, ich hätte ein bisschen Luis Enrique Vibes und so ein bisschen Julian Nagelsmann, es läuft nicht Vibes.
Okay, weshalb?
Weil Frankfurt das Spiel schon optisch sehr stark dominiert hat, auch sehr viel mit dem Ball gemacht hat, 63% Ballbesitz, 566 Pässe, was wirklich ein leicht überdurchschnittlicher Wert ist. Wie gesagt, meine rausgeschriebene notierte Passquote war 87%, kurz vor Schluss. Da werden wahrscheinlich noch so 20, 30, 40 Pässe dazugekommen sein auf die letzten 5 bis 10 Minuten mit Nachspielzeit. Da habe ich schon Top-Müller-Fußball gesehen, den der gerne spielen möchte. Aber für das, was Darmstadt ist und so wie die gespielt haben, haben die gekämpft und geackert und es war auch ein Derby. Aber die sehen relativ ähnlich konkurrenzfähig aus wie Bochum.
Darmstadt.
Ja, also da ist nicht so viel und dafür ist es mir dann zu wenig Ertrag
von Frankfurt gewesen.
Von Frankfurt, was aus diesem Top-Möller-Fußball rausgekommen ist.
Ich sehe es wahrscheinlich so wie bei Dortmund. Nicht schön, hast aber gewonnen, nimmst du mit, baust du drauf auf und dann spielst du nächste Woche vielleicht besseren Fußball.
Ja, das war schon ganz okay, aber es ist eben. Ne, um jetzt nochmal diesen Luis Enrique-Vergleich, kommen wir auch gleich im internationalen Teil nochmal zu. Ich mag das ja, wenn der Ball zirkuliert, wenn du Dreiecke bildest, dieses ganz klassische, wenn du viel Ballbesitz hast, ne, Tiki-Taka. Aber da vergisst halt manchmal das Tore schießen. So war es bei Frankfurt heute, so ist es auch bei PSG diese Saison. Und das ist ein bisschen ärgerlich, weil mit 70% Ballbesitz kriegst du am Ende trotzdem nur einen Punkt, wenn du kein Tor schießt und keins kassierst.
Ja, das ist richtig.
Und das war mir so ein bisschen aufgefallen.
Ja. Gut, das auch abgehakt.
Ja, damit haben wir den ersten Bundesligaspieltag der neuen Saison durch.
Ja, wollen wir noch kurz sagen, was unser Spieler des Spieltags ist?
Ja. Also es gibt ja eigentlich nur einen Call, wenn man ehrlich ist. Ich hätte ihn gerne nicht genommen, muss ich zugeben, weil ich gerne für Harry Kane argumentiert hätte als Einstand, aber es ist Kevin Behrens bei mir.
Bei mir auch, aber kurze Frage, wieso Harry Kane?
Tor und Vorlage beim Debüt hat Bayern eine neue sichtbare Dimension gegeben, hat natürlich noch nicht alles geklappt, zieht einfach am meisten Aufmerksamkeit und ich habe dieses Spieler des Spieltages in dem Fall, habe ich mir einfach gemacht, ein bisschen von der Leistung gelöst, sondern eher von dem Impact und ich sag mal der Berichterstattung leiten lassen.
Also sagen wir mal so, du hast Gründe gesucht, damit Harry Kane Spieler des Spieltags wärst.
Ja, und damit ich
Weil,
den,
weil
und
ich,
damit ich ihn in den
ich,
Titel
ich.
packen kann.
Ja, der Titel steht ja fest.
Ja. Steht da auch. Meine ursprüngliche Titelidee war Rock You Like a Harry Kane.
Oh,
Ne?
gut.
Jetzt wird's Rock You Like a Kevin Behrens.
War es nicht Last Oldest Standing?
Stimmt. Hatten wir
Ja,
auch,
ja.
aber Ole steht ja nicht mehr.
Wie, Ole steht nicht mehr.
Steht er noch?
Ja, aber der stand er nicht im Tor?
Ja, stimmt.
Ja,
Er hat
guck.
sogar eine gute Parade gemacht.
Ja,
Ja.
guck. Aber nochmal zu Harry Kane. Sehe ich nicht, weil ein Tor und eine Vorlage für diesen Art des Stürmer, für das Geld, weswegen er gekommen ist, da haben einige Stürmer doppelt getroffen. Und zwar Guirassy, Schwara oder so von Gladbach, Blind, Jonas Wind und ein Silas hat auch doppelt getroffen. So, die sehe ich vorm Harry Kane. Aufgrund der zwei Tore. Weil sie dann auch einen größeren Impact auf das Spiel gehabt haben als Harry Kane. Aufgrund der zwei Tore.
Einen offensichtlicheren statistischen für die Spielanlage und Spielentwicklung von Bayern München wird sich Harry Kane da noch als genau das richtige Puzzlestück rauskristallisieren. Aber lass uns, weil Kevin Behrens kriegt ihn, ne, Spieler des Spieltags, Doppel-8, in Harry Kanes alte Heimat gehen. Einmal kurzer Abriss, international machen wir noch. England.
Ja, jein, ja. Also wir müssen ja auch noch eigentlich den nächsten Spieltag tippen.
Müssen wir auch noch, ne? Dann
Ja.
müssen wir das zuerst machen.
Ja. Wollen wir das ganz, ganz schnell machen?
Hau raus, ich baller, du ziehst nach.
Leipzig gegen Stuttgart.
4-1 Leipzig.
4-1 Leipzig. Oh, ich muss das kurz notieren. Okay, ich sage 3-0. Freiburg gegen Bremen?
2-0 Freiburg.
Will ich auch sagen. Sage ich auch. Köln gegen Wolfsburg?
1-1.
1-1, okay. Nee. Nee. 1-2. Derby. Revierderby. Bochum gegen Dortmund.
1-2 Bochum. Felix
Okay.
Passlack Masterclass.
Ja, Heidenheim, also ist ja 1-0 Dortmund. Wird ein dreckiges, schwieriges Spiel, aber gewinnen sie. Mal in 88. Minute.
Wieder.
Heidenheim, Hoffenheim.
Ey, das ist so ein Spiel, das hat am Ende 8 Zuschauer auf Sky, ey. 1-1.
Wow. Ich sag 3-0 Hoffenheim. Darmstadt gegen Union?
3-1 Union. Also 1-3.
Gladbach gegen Leverkusen?
2-0 Leverkusen. Das wird auch kein so ganz so schönes Spiel.
Es
Das ist so ein
war.
Spiel, wo Xhaka sich eine Rote holt.
Aber erst im Rückspiel. Ich sag 4-0 Leverkusen.
Das ist optimistisch.
Mainz gegen Freiburg, sondern Frankfurt.
3-1 Frankfurt. Weil Mainz sah echt nicht gut aus. Boah, nee, warte. 1-0 Frankfurt. Weil die haben ja noch nicht so einen offensiven Output und vielleicht ist Kolumani nächste Woche schon weg. 1 zu Frankfurt.
Ich sag 1-1.
Also, ich meine,
weil er auch Derby.
Ja, so ein bisschen, ja. Vielleicht macht Ajorg ja ein Elfmeter-Tor.
Nee, also, die machen Elfmeter-Tor, aber nicht Ajorg. Und Bayern gegen Angstgegner. FC Augsburg.
Boah, das ist wirklich mal ein hartes Spiel. Das ist
in München?
Hartes Spiel. 6-0 Bayern.
Ciao. Ich sage 3-0.
Harry Kane macht mindestens 2 Tore. Kannst du direkt dazu schreiben.
Harry Kane, 2 Tore. Und ich sag, der holt sich einen Kreuzbandriss. Nein. Gut, international, lass uns reingehen. Harry Kane ist das Stichwort England. Was war los?
Ja, was war mit Mason Mount los, wenn wir schon bei Harry Kane sind und Tottenham? Tottenham hat Manu an die Wand gespielt.
Mason Mount bringt das Chelsea-Siegergehen mit nach Manchester.
Ja.
Habe ich mir notiert.
Ja, und Manu hat gespielt wie... Ja, wie nicht so doll.
Wie nicht so doll?
Ja, also für das eine Hälfte
von Doppel,
die ganz hoch gehangen hat, Ausschnitte.
Ausschnitte, okay.
Ja, ich aber das war, glaube ich, ein 13-30-Spiel.
Ja, weiß ich nicht, habe ich auch gesehen, dass die Kritik sehr hoch war an Manchester, dass sie nicht gut gespielt haben.
Ja, und Mount, glaube ich, nach Mitte 60 ist er ausgewechselt worden und er hat nichts eingefallen, der ist auch einfach kein Sechser. Und ich weiß nicht, was Ten Hag davor hat, das ist alles nix und die müssen ganz, ganz schnell nach 2 Spieltagen schon was anpassen, weil sonst wird das eine bittere Saison für Manu.
Ja, werden wir sehen. Die sind nur... Wo sind die denn? Ich finde die nicht.
Ja, eben. Das ist ja das Problem.
Muss ich... Ist der 12.
Ja, wer noch dahinter
immer noch
ist...
Aber vor Chelsea.
Wer noch dahinter ist, ist Chelsea London. Und ich habe mir da aufgeschrieben, da weiß inzwischen keiner mehr, wer da spielt, wer im Kader steht, wer die Leute sind. Die haben alle zusammen irgendwie 1 Milliarde gekostet und die verlieren zu 10 gegen West Ham.
Ich finde, die brauchen nochmal einen neuen Impuls.
Ich finde auch. Ich würde irgendwie nochmal für 140 Millionen Stürmer kaufen.
Victor Osimhen.
Ja, genau. Der fehlt noch.
Ja.
In der Absurdität, ey. Das ist ein Scheißverein, ey. Was mich eigentlich nur gefreut hat, ist, dass Cole wieder gespielt hat. Als LIV. Aber sonst auch nicht viel. City, Arbeitssieg. Mein Lieblingsspieler Julian Alvarez hat das Siegtor gemacht. Starkes Tor. Spielt jetzt auch in so einer 10er-LF-Hybrid-Rolle. Gefällt mir gut. Ist wahrscheinlich der Profiteur bei Manchester City.
Von der Verletzung von Kevin De Bruyne?
Vielleicht das ein bisschen, wobei er auch mit De Bruyne gespielt hat. Weil De Bruyne dann so ein bisschen versetzt gespielt hat in dieser... Also De Bruyne hat so 1:1 die Gündogan-Rolle übernommen. Als ein bisschen tieferer Achter und nicht mehr klarer Zehner. Und den Zehner spielt jetzt Julian Alvarez.
Ja, okay.
Ist wieder so ein Guardiola-Experiment, was bei Guardiola komischerweise natürlich klappt. Also es ist
liegt jetzt aber auch, glaube ich, ein bisschen an den Leuten drumherum.
Ja, auch. Dass du natürlich, dass du eine immense Qualität hast und dass Guardiola sowieso nur Spieler mit immens hoher Spielintelligenz holt. Ich glaube, bei Guardiola ist deine Spielintelligenz noch wirklich wichtiger als deine Fähigkeiten.
Ich frage mich, ob die, wenn bevor die verpflichtet werden, ob sie so ein von Guardiola mit einem Psychologen zusammen erstellten Spielintelligenztest machen müssen.
Ich weiß es nicht, aber wenn ich das einem Trainer zutraue, ist es Pep Guardiola.
Ich auch.
Wär eigentlich ein Move. Dann Aston Villa habe ich noch. 4-0 gegen Everton, haben sich rehabilitiert von der Auftaktniederlage.
Hat Diaby getroffen, Vorlage oder so?
Nee, hat er
Bailey
nicht.
Hat getroffen.
Ja. Diaby spielt ja im Zentrum, der spielt ja Zehner bei Aston Villa.
Okay, wild.
Ja, viel mehr habe ich zu England diese Woche auch nicht. Das war mein Kurzabriss.
Ich hab noch, Liverpool hat gewonnen.
Gegen Bournemouth, 3-1, ja.
Genau. Und Brighton ist Tabellenführer.
Ja, weil die wahrscheinlich auch den besten Fußball spielen neben City. Das macht sich dann doch bezahlen. Und, du darfst ja nicht vergessen, die haben ja in den letzten 12 Monaten ihre 3 besten Spieler, ihren eigentlichen Trainer verloren und werden immer besser.
Ja, das ist eigentlich total gegensätzlich, aber...
Ja, weil Chelsea hat ja irgendwie 220 Millionen Pfund hin überwiesen und Chelsea ist irgendwie 14. und Brighton ist Tabellenführer. Finde den Fehler.
Ja, geil. Wollen wir, gibt's noch einen kleinen Ausblick? Ja. Nee, weißt du, was ich fragen wollte, weißt du, warum Luton Town nicht gespielt hat?
Nee, ich habe nur gesehen, dass das Spiel abgesagt wurde.
Ja, ich auch.
Ja, hab ich nicht nachrecherchiert, muss ich gestehen.
Ausblick auf den nächsten Spieltag. Spannendes Duell. Ach so, kleiner Nachtrag. Arsenal spielt noch. Morgen?
Ja, genau. Ja.
Und nächsten Spieltag spielt Newcastle gegen Liverpool. Könnte auch ein geiles Spiel werden.
Oh, ja.
Sonntag 17:30.
Das könnte das nächste Highlight werden.
Gut. Italien oder Spanien? Ich würde Italien sagen, oder?
Ja, dann lass uns doch Italien, weil in Italien habe ich ehrlich gesagt nicht so viel, weil da ist ja noch nicht so viel passiert. Die Roma hat gerade noch gespielt, als wir angefangen haben aufzunehmen. Juve spielt jetzt noch. Ansonsten, ich habe Inter gegen Monza geguckt. Lautaro Martinez Doppelpack. Wir haben das Sturmduo Martinez-Thuram, was interessant werden konnte. Und unser U21-Kapitän, ich glaube, Yannick heißt der, Bisek, wurde eingewechselt bei Inter. Und von den Spitzenmannschaften sonst hat nur Neapel noch gespielt. Die haben auswärts 3-1 gewonnen. Osimhen Doppelpack, Auftaktsieg für Rudi Garcia, den neuen Trainer. Und Kvyat Kvaratskhelia ist verletzt. Muskelprobleme, stand heute nicht im Kader.
Ärgerlich. Und weißt du, wer gerade 3-0 führt?
Juve?
Korrekt. Vlahovic zweimal und einmal Rabiot. Nee, Vlahovic einmal, sorry. Käse einmal.
Oh, spielen jetzt mit mal Fußball? Weil ich kann mich nicht erinnern, dass Juve in der letzten Saison mal in einem Spiel 3 Tore gemacht hat.
Das in der ersten Halbzeit.
Ja, wenn die jetzt ja nur noch mauern. Typisches Juve-Spiel wäre jetzt, dass sie in der zweiten Halbzeit nur noch mauern und am Ende knapp 3-2 gewinnen.
Ja. Also war es das soweit für Italien?
Ja, ganz
ab in die spanische kurz, Sonne.
Ab in die spanische Sonne. Haben wir ja auch nicht so viel. Barca spielt auch gerade noch.
Da steht's. Nee, die spielen nicht mehr.
Ist schon, vor, schon durch?
Die haben schon.
Wir sind auch schon wieder Stunde 20 drin.
Ja, wir haben 2-0 gewonnen.
Boah, das sieht aber auch.
Petri und Torres.
Der gute Ferran Torres. Aber der Kader sieht auch. Also, er sieht nicht aus wie Champions League Halbfinalkader. Finde ich. Das ist mir ein bisschen zu wenig.
Nee. Ja, same. Und das hat ein Lamine Yamal gespielt.
Das ist dieses 15-jährige, ich glaube, jetzt ist er 16, 16. Wunderkind. Ja, der hat von Anfang an auf dem rechten Flügel gespielt.
Ja, aber ganz ehrlich, die letzten Wunderkinder bei Barca sind auch nichts geworden.
Nee, das stimmt.
Also, außer so ein bisschen Gavi. Petri wurde verpflichtet, ist für mich kein Wunderkind.
Nee, der kommt ja auch nicht aus der Mal, der kommt ja ursprünglich von Las Palmas.
Ja, genau. Ja. Gavi jetzt. Und genau. Frenkie de Jong soll Innenverteidiger gespielt haben.
Kann ich mir vorstellen. Aber was auffällig ist, der ist arm dran, kriegt aber viel Geld dafür, Lewandowski wieder nicht getroffen.
Ja, stimmt.
Und ich hab gesagt, Enttäuschung der Saison in der Liga wird Lewandowski.
Ja. Wer in der Liga nicht enttäuscht hat?
Jude Bellingham.
So! Boom!
Der ist komplett on fire und also ich verarbeite immer nicht, dass der 19 ist.
Das ist völlig wild. Völlig wild.
Weil der spielt und tritt auf wie ein 28-Jähriger.
Der 5-mal die Champions League gewonnen hat, einmal Weltmeister, einmal Europameister und jedes Jahr spanischer, deutscher oder englischer Meister geworden ist.
Ja, das ist, also es ist wirklich,
und
wirklich beeindruckend.
Und 15 Ballon d'Or gewonnen hat.
Ja, wirklich. Also es ist wirklich, wirklich beeindruckend, also welche Körpersprache und Aura dieser Spieler hat.
Ja.
Und das in der Mannschaft wie Real Madrid. Ja. Das muss man ja auch noch dazu sagen.
Da habe ich eine Frage zur Mannschaft Real Madrid. Haben die ihre Formation geändert?
Ja. Extra für Bellingham hat Ancelotti auch gesagt, die haben auf einen 4-1-2-1-2 umgestellt.
Also Spinnraute.
Ja, genau. Eigentlich spielen die Werder Bremen 2003, 2004.
Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Gefällt mir.
Ja, und wer wieder gespielt hat, Fran Garcia auf links. Ja, und ansonsten müssen wir sagen, Bellingham, 2 Tore, 1 Vorlage.
Ja.
Und damit unser internationaler Spieler der Woche.
Also kommen wir nicht drauf vorbei. Weil der hatte wirklich Impact auf das Spiel von einer Mannschaft.
Das stimmt. Noch nachweislicher und eindrucksvoller, gebe ich ja auch zu. Obwohl der Gegner nur Almeria war. Gut, ist wahrscheinlich equal zu Werder Bremen. Ich hätte noch einen Call für Lautaro Martinez gehabt, aber der hat auch nur 2 Tore gegen Monza gemacht. Deswegen.
Ja, ich habe es auch gesehen, Lautaro Martinez 2 Tore gegen Monza und so und hab mir gedacht, dass du damit um die Ecke kommst. Aber es führt nichts an Jude vorbei.
Nein, geh ich auch ganz klar mit Jude Bellingham, unser Spieler des Spieltags international. Damit sind wir für Spanien eigentlich im kurzen Abriss auch schon durch. Ich möchte noch ganz kurz eine Minute nach Frankreich, weil PSG schon wieder nicht gewonnen hat. Wir haben 1-1 gegen Toulouse gespielt. Mbappé hat sie gerettet nach Einwechslung. Sarah Emery hat wieder gespielt. Aber PSG hat das Luis-Enrique-Problem. Dass die 70% Ballbesitz haben und dass sie mit ihrer Dreierreihe Lee, Ramos, Vitinha hat diesmal gespielt, Asensio hat gar nicht gespielt, einfach kein Torgefahr entwickeln. Und wenn das so weitergeht, und wenn das noch 4 Wochen so weitergeht, wenn das noch 6 Wochen so weitergeht, dann ist Luis Enrique seinen Job los. Das sage ich jetzt hier schon nach dem zweiten Spieltag in Frankreich.
Davon kannst du ausgehen. Warte mal, PSG hat 2 Spiele, nur. Ey, wenn das nächste Spiel nicht gewinnt, ist er weg.
Könntest du wirklich haben.
Also, real talk, wie die jungen Leute so sagen. Ja, aber wirklich, 2 Spiele, 2 Unentschieden? Hey, ciao. Aktuell befinden sich im Abstiegskampf mit Le Havre, Metz, Nantes, Clermont und Lyon. So.
Ja, und es ist eben, also es ist viel mehr die Art und Weise, dass sie wirklich keine Idee haben, dass sie Gonzalo Ramos überhaupt nicht ins Spiel kriegen. Man muss jetzt gucken, wie es mit Mbappé ist, weil der jetzt ja wieder spielt. Man hat sich anscheinend geeinigt wegen irgendwas. Er ist auf jeden Fall noch ein Jahr da. Hat ja auch direkt das Tor gemacht. Gucken wir mal, ob das auch für Mbappé, weil er jetzt ja endlich, Neymar ist weg, die mochten sich ja nicht. Er wollte immer eine klare Nummer 9 neben sich haben. Die hat er mit Gonzalo Ramos. Schauen wir mal.
Ja. Damit würde ich sagen, machen wir Schluss, weil normalerweise, ich habe noch einen kleinen interaktiven Part vorbereitet, aber wir haben schon ein paar Minuten auf der Uhr. Dann werden wir das Ding zumachen für heute.
Würde ich auch sagen, das war ein spannender Auftakt in den ersten Bundesligaspieltag. Fast 1,5 Stunden wieder, weil es gab viel, viel zu besprechen. Na, man hat gemerkt, wir waren heiß und sind es auch noch. Daher würde ich sagen, folgen auf Instagram, auf TikTok, Social Media etc. pp. Und so weiter. Auf Spotify hören, überall sonst noch, wo es Podcasts gibt. Aber ganz wichtig, auf Spotify folgen, bewerten. Abschließende Worte von dir.
Ja, ich frage mich nur, wo wir die fast halbe Stunde einsparen sollen. Also, in diesem Sinne, reingehauen.
Ciao, ciao.